Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
I mean, I saw a lot of bad things on television, but the extent of it, the size of it, we flew over it in a helicopter. We flew to a few of the areas, and it is devastation. It's incredible. It's really an incineration.
Bilder aus Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien gehen um die Welt. Brennende Autos, Strassensperren, Soldaten vor der Nationalgarde im Einsatz gegen Demonstranten und ein Präsident, der auf Eskalation setzt.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der Donald Trump hat wieder mal für Aufsehen gesorgt. Diesmal schickt er Truppen vor Nationalgarde in die demokratisch regierte Metropole Los Angeles. Aber was steckt dahinter? Ist das ein weiterer politischer Stunt vom republikanischen Präsidenten oder sogar ein autoritärer Testlauf? Mein Name ist Fabio Schmid und die und noch weitere Fragen kläre ich heute mit der Claudia Franziska Brühwiler. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Amerika-Expertin. Frau Brühwiler, herzlich willkommen zurück im Durchblick-Podcast.
Danke für die Einladung zurück, Herr Schmid.
Sehr, sehr gern. Ja, jetzt grosse Proteste und Ausschreitungen und Ausnahmezustand in L.A. Um was genau geht es bei diesen Protesten und wieso eskaliert es jetzt genau in L.A. gerade so fest?
Also zuerst einmal geht es um die Durchsetzung von der Migrationspolitik von der Regierung Trump. Der Donald Trump hat versprochen, in seinem Wahlkampf aufzuräumen, was illegale oder undokumentierte Migrationsströme anbetrifft, und hat auch angekündigt, besonders hart gegen sogenannte Sanctuary Cities vorzugehen. Das sind Städte in den USA, die erklärt haben, dass sie keine Mittel zur Verfügung stellen und nicht kooperieren mit Bundesbehörden in der Durchsetzung vom Migrationsrecht. Also dass sie quasi, Sanctuary bedeutet Zuflucht, dass sie Zuflucht bietet für undokumentierte Migranten vor Bundesbehörden. Das ist zwar nicht ganz so extrem in dem Ausmaß, man tut durchaus Vorgehen gegen Migrantinnen und Migranten, die sich strafbar machen und dergleichen. Aber das Bild von der Zuflucht ist da sehr stark. Und darum hat es jetzt auch von der ICE, das sind Migrationsbehörden, ein Raid, also eine Razzia eigentlich gegeben in mehrere Gebiete, die zu L.A. gehören, auch in einer kleineren Stadt namens Paramount, wo gerade außerhalb von L.A. ist. L.A. darf man sich sowieso nicht so als schön eingehegte Stadt vorstellen, wer noch nie dort war. Das ist schlicht ein Moloch, wo alles zusammenwächst und wuchert entlang der Küste und in die Berge hindern. Von dem her, L.A. als Stadt an sich ist eigentlich relativ klein, aber der Moloch, die Metropole insgesamt, ist sehr gross.
Über das Wochenende hat Trump die Nationalgarde aufmarschieren lassen und jetzt ist sogar noch rausgekommen, Marines kommen auch noch dazu. Wie beurteilen Sie jetzt die Eskalation?
Also zuerst muss man mal schauen, um was es eigentlich ging. Also man hat zuerst eigentlich kleinere Proteste gegen die Razzien, wo sich Leute solidarisiert haben. Viele davon selber Migrantinnen und Migranten, teilweise mit legalen Aufenthaltsstatus, andere, wo sich aus direkter Betroffenheit, auch wegen Familienangehörigen, die selber undokumentiert sind, dem angeschlossen haben. Es ist in der Washington Post und in der New York Times hat man auch über Leute gelesen, die aus Mexiko angereist sind, um mitprotestieren, um sich mit ihrer Familie zu solidarisieren. Es sind allerdings ein paar wenige hundert gewesen. Also man hat jetzt noch nicht von einem Massenprotest können reden, aber die Vorgeschichte von L.A. hat einem schon müssen befürchten lassen, dass es könnte weiter eskalieren. Und die Behörden in Los Angeles haben zuerst zwar gemeint, sie hätten es im Griff. Und auch der Gouverneur Gavin Newsom hat gefunden, es sei nicht nötig, da weiter einzugreifen. Aber der Donald Trump hat das anders gesehen, der Präsident hat das anders gesehen. Und was man auch noch anfügen muss, Republikaner in Kalifornien haben es anders gesehen. Also es ist nicht einfach nur der Bund, der es anders gesehen hat, sondern auch eben die, die halt nicht in der Partei vom Gouverneur und von der Bürgermeisterin sind. Und darum hat Donald Trump die Nationalgarde aufgeboten. Und das an sich ist schon ein sehr außergewöhnlicher Akt. Das kann man weder kleinreden, noch euphemisieren. Das ist etwas Außerordentliches, wenn ein Präsident die Nationalgarde aufbietet gegen den Willen des Gouverneurs. Weil die Nationalgarde ist eine sehr besondere Institution, die normalerweise unter dem Kommando des Gouverneurs von einem Staat ist. Das ist eine Reserveeinheit eigentlich. Und Präsidenten können auf die Nationalgarde nur unter besonderen Umständen zugreifen. Und zuletzt ist das passiert gegen den Willen von einem Gouverneur in den 50er und 60er Jahren. Also das liegt schon sehr weit zurück.
Mhm. Sehr außergewöhnlich. Und wie außergewöhnlich ist ein Einsatz im eigenen Land, also im Inland jetzt, vom Militär?
Also das eine ist die Nationalgarde und da muss man sagen, die wird immer wieder eingesetzt bei so Unruhe. Also wir haben es zuletzt eigentlich, vor allem im Kontext von Black Lives Matter, haben die Gouverneure die Nationalgarde gebraucht. In L.A. ist das zum Beispiel auch der Fall gewesen. Und in L.A. ist es auch 1992 notwendig gewesen. Manche haben vielleicht noch die Bilder im Kopf vom wo jetzt zu meiner Lebzeit eigentlich das erste Mal war, dass ich so einen Massenprotest, wo gewalttätig worden ist, am Fernsehen gesehen habe aus einer westlichen Stadt. Und da ist es darum gegangen, dass die Polizisten, die Rodney King zu Tode geprügelt haben, freigesprochen worden sind. Und dann ist die Situation eskaliert. Aber dort hat der Gouverneur kooperiert mit dem Präsidenten und die sind gemeinsam übereingekommen, dass es die Nationalgarde braucht. Und sie sind auch übereingekommen, dass es mehr als Nationalgarde braucht, nämlich als Militär. Also es gibt eben durchaus Fälle, wo man auch das Militär neben der Nationalgarde aufbietet, wo auch Marines in Einsatz kommen, aber das ist eben in der Regel in Kooperation mit einem Gouverneur. In den 50er und 60er Jahren, wo es gegen den Willen der Gouverneur war, ist es um die Durchsetzung von Bundesrecht gegangen. Dort ist es um die Durchsetzung von der Desegregation, also der Aufhebung von der Rassentrennung in den USA gegangen. Das hat ganz andere Stellenwerte auch gehabt. Und jetzt ist es halt wirklich schlicht eine unterschiedliche Lagebeurteilung. Also dass der Präsident gefunden hat, es geht um die Durchsetzung von unserem Migrationsrecht, also auch die Durchsetzung von Bundesrecht und dass ihr dieser Lage sonst nicht Herr werdet. Und der Gouverneur und die Bürgermeisterin sind einer ganz anderen Auffassung da.
Aber hat denn der Einsatz von der Nationalgarde das Chaos, was jetzt ja ist, erst verursacht?
Ich glaube, da können wir uns von außen sehen, als Leute, die auch ich bin nicht Sicherheitsexpertin. Ich glaube, da würde jemand, der in einer Polizeieinheit arbeitet und so weiter, in eine ganz andere Einsicht geben können. Von außen betrachtet ist da, was der Gouverneur gesagt hat, durchaus schlüssig, was er gefunden hat. Das sei jetzt einfach nochmal ein weiteres Anstacheln. Allerdings ist das Problem, dass Los Angeles einen sehr schlechten Track Record hat. Und wir da einfach sehr oft schon gesehen haben, dass Protest oder selbst Freude feiern können ausarten. Also zuletzt, das haben wir in Europa gar nicht so mitbekommen, weil wir können nicht alles mitbekommen, was in Amerika passiert. Aber im letzten Herbst, im Oktober, haben Dodgers die sogenannte World Series gewonnen. Das hat nichts mit der Welt zu tun, sondern sind einfach die Baseball-Meisterschaften, wo die USA dann ihre eigene Welt ist. Und auch dort ist es zu Looting, also zu Plündereien gekommen. Es hat Sachbeschädigungen, Vandalismus gegeben. Und wenn man dann halt die Bilder anschaut, wenn man auch dann noch Bilder von Black Lives Matter im Kopf hat, dann ist es für viele Amerikanerinnen und Amerikaner eben schon sehr vorstellbar, dass es schnell ausarten kann. Und da weiss Donald Trump auch, dass die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner, wenn ein Gavin Newsom sagt, der Einsatz von deren Nationalgarde, das ist ein autoritärer Machtübergriff vom Präsidenten, dass die das vielleicht gar nicht so, dass die Meinung nicht so teilen werden, sondern sich erinnern werden, wie oft eigentlich Sachen aus dem Ruder gelaufen sind. Und sie sich gleichzeitig haben müssen anlassen, dass es ja gar nicht so schlimm war. Und gleichzeitig sehen sie dann Bilder von verwüsteten Stadtteilen. Und da spielt der Gouverneur auch ein bisschen am Donald Trump in die Hände, muss man sagen, wenn er zu einer sehr extremen Sprache greift. Ich finde es völlig richtig, dass er den Präsident verklagt und sagt, er hätte da Kompetenzen überschritten. Aber wenn er von Autoritarismus und dergleichen spricht, wird er schnell wieder die Mehrheit, also ein grosser Teil, wenn nicht die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner verlieren, die eben sehr wenig Verständnis haben, einerseits eben für gewalttätige Ausschreitungen, einerseits und andererseits auch für den Schutz von Leuten, die eben im Grunde genommen gegen das Recht verstoßen haben.
Jetzt eben der Newsom ist ja einer der grössten politischen Gegner von Trump. Die Entsendung ist es also ein bisschen persönlich von Trump, so von einer persönlichen Ebene zum Newsom hat wie eins auswischen oder?
Persönlich würde ich jetzt nicht unterstellen, aber es geht schon auch um Machtausübung. Weil er hätte durchaus können das Gespräch suchen mit dem Gouverneur und sagen, wie das in der Vergangenheit passiert ist, wie das eben ein George Bush hier, also Senior, gemacht hat bei den Folgen nach dem Freispruch von diesen Polizisten 1992, wo er wirklich mit dem Gouverneur zusammen beschlossen hat, wir brauchen die Nationalgarde, wir brauchen die Armee. Das hat er ausdrücklich nicht gemacht, weil er natürlich Kalifornien auch vorführen hat wollen. Also Kalifornien ist halt schon seit sehr langem so ein Lieblingsfeindbild der Republikaner. Generell, es ist auch ein Lieblingsfeindbild von Middle America, vom Mittleren Westen. Es ist halt einer von diesen Küstenstaaten, wo sehr progressiv unterwegs ist, aber wo gleichzeitig sehr grosse soziale Probleme hat und wo in den letzten Jahren nicht unbedingt in Anführungsstrichen eine gute Falle gemacht hat, wenn es um den Umgang mit Krisen gegangen ist. Wir erinnern uns vor kurzem die Bilder von L.A., wo in Flammen steht. Und die Bürgermeisterin kommt aus einer Reise von Ghana zurück und sagt einfach gar nichts zu diesen verheerenden Bildern. Und das sind Eindrücke von Kalifornien, die sich im nicht nur konservativen Amerika eingebrannt haben, sondern auch so in Moderaten, wo da vor allem viele Dysfunktionalitäten sehen. Und wenn sie dann nochmal sehen, wie ein Gouverneur sagt, es ist alles in Ordnung, es ist alles halb so wild und gleichzeitig bekommt man dann auf Fox News, aber auch auf anderen Kanälen Bilder von gewalttätigen Ausschreitungen, dann sagen sie, das geht doch nicht zusammen. Und da wäre ich wohl manchmal eine andere Gangart wünschenswert, die nicht gerade auf Eskalation geht, aber wo vielleicht doch auch beleidigt, dass man Law and Order, also Recht und Ordnung, auch aufrechterhalten will. Aber vielleicht mit anderen Mitteln, respektive mit einer anderen Taktik. Und da ist jetzt auch der Umstand, dass der Polizeichef von L.A. gesagt hat am Sonntag, dass die Nationalgarde-Einsatz durchaus dann angebracht war aufgrund von der Entwicklungen, spielt da natürlich auch gegen den Gouverneur.
Also ein Haufen verschiedene Meinungen. Einerseits Trump ist dieser Meinung, dann der Governor und Bürgermeisterin dieser Meinung und dann kommt der Polizeichef und sagt nochmal etwas anderes. Wie gespalten sind jetzt die USA wirklich momentan?
Ich glaube, man darf jetzt aufgrund von dieser einen Situation nicht auf eine Spaltung schlecht hinschliessen, obwohl wir die natürlich in den Zahlen und so weiter sehen. Da geht es jetzt auch um, wie soll ich sagen, die Hoheit über die Erzählung, über was da eigentlich passiert ist und ob es der Präsident zu weit getrieben hat oder nicht. Ich finde, Gavin Newsom hat gute Gründe, um zu sagen, dass der Donald Trump zu weit gegangen ist mit dem Einsatz ohne Absprache. Aber er macht es ihm eben gleichzeitig auch leichter, den Einsatz zu verkaufen als notwendig. Und wir werden sehen über die nächsten Tage, schon jetzt eigentlich, wie über die Ausschreitungen und die Reaktion vom Präsident versus die Reaktion vom Gouverneur und von der Stadt L.A. Ausfallen, wo eben klar belegt, dass die Amerikaner in der Migrationsfrage zwei Camps mehr oder weniger angehören. Wobei das eine Camp ein bisschen differenzierter ist, als man ihm zusteht, weil grundsätzlich sind die Amerikanerinnen und Amerikaner offen für Migration. Sie sehen das als Teil von ihrer Erfolgsgeschichte. Aber gerade im konservativen Lager sagt man klar, man sei für legale Migration. Während man im demokratischen Lager sagt, man müsse auch diesen Leuten eine Perspektive bieten, die schon länger im Land sind und die schon länger hier arbeiten, aber halt nicht über die richtigen Dokumente verfügen, die nie den Prozess haben können durchlaufen können, um legalisiert werden, in Anführungsstrichen. Und gerade im anderen Lager, wo sagt, legale Migration, ja, undokumentierte gehört bestraft, gibt es durchaus auch Leute, die sagen, die Mittel, mit welchen man das durchsetzen soll, sollten schon angemessen sein und nicht übertrieben, während es andere gibt, die sagen, man kann gar nicht hart genug durchgreifen.
Jetzt gibt es aus der Republikanischen Partei auch einen Widerstand jetzt gerade zu diesem Thema.
In der Migrationsfrage sind die Republikaner sehr geeint. Weil sie auch wissen, dass sie mit dieser Frage, neben der Wirtschaftsfrage, die Wahlen gewonnen haben und sie wissen, dass in dieser Frage ihrem Präsident ein relativ starkes Mandat hat. Also dass da sein Kurs recht gute Unterstützung erfährt und dass sie genau mit dem Thema eigentlich auch eine Achillesferse der Demokraten treffen. Und entsprechend überrascht es auch nicht, dass gerade auch die Republikanerinnen und Republikaner in Kalifornien recht klar jetzt die Ereignisse in Los Angeles zur Kritik an ihrem Gouverneur nutzen.
Zu dem Thema, also zum Aussenden von der Nationalgarde, hat er auch Widerstand aus der eigenen Partei? Oder sind da, wenn sie es gefunden haben, sage ich okay so?
Bis jetzt habe ich nichts gelesen, gehört, wo etwas Gegenteiliges sagt, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, wo man recht geeint ist, auch was die Durchsetzung von, in Anführungsstrichen, Recht und Ordnung anbetrifft, ist man sehr geeint und man schaut eben, ich habe es ein bisschen geschildert, auf L.A. und Kalifornien im Allgemeinen als die Art von Staat, wo man nicht als Vorbild nimmt, was die Durchsetzung von Ordnung anbetrifft und wo man eben auch den Status als Sanctuary City von Los Angeles und von Kalifornien als Sanctuary State als Provokation auch anschaut. Also da werde ich offen damit kokettiert, dass man das Bundesrecht nicht respektiere. Das ist das republikanische Narrativ. Und entsprechend scheut man sich da auch nicht klar dagegen vorzugehen.
Nutzt Trump die Mittel jetzt ein bisschen, um seine Stärke im klassischen republikanischen Sinn zu verkörpern oder geht er schon so ein bisschen in Richtung autoritäre Regierung?
Wir sind so ein bisschen in einem Graubereich unterwegs, weil ein Präsident, der die Institutionen und die Machtteilung würde respektieren, hätte das Gespräch gesucht mit dem Gouverneur und wäre zusammen mit ihm hoffentlich übereingekommen, wie man am besten vorgeht. Und wir wissen, dass Donald Trump ein Präsident ist, der seine Macht ausweiten will. Das ist völlig, das braucht man nicht weiter zu diskutieren, beweist das seit dem Tag 1, wo er in seine zweite Amtszeit angetreten hat. Vor dem Begriff autoritär würde ich in dem Moment noch zurückschrecken oder würde ich noch nicht anwenden, weil das Problem ist, wenn man den zu viel anwendet, dann verliert er seine Vehemenz. Und das ist genau auch das Problem der Demokraten im Diskurs mit der amerikanischen Gesamtbevölkerung. Die wenigsten Leute werden das, oder sagen wir so, die wenigsten Leute, die unabhängig oder konservativ sind, werden das als angemessene Begrifflichkeit anschauen, wenn es darum geht, gewalttätige Proteste im Keim zu ersticken. Und die werden auch nicht gross sich auf eine Diskussion einlassen, hat das erst zur Eskalation geführt etc., weil sie die Historie von dieser Stadt wesentlich mehr im Blick haben als wir, weil eben so Bilder nach einem Dodgers-Sieg, die kommen dort in den Medien, bei uns halt nicht und die werden jetzt auch wieder repetiert, um zu zeigen, wir wissen, wie schnell es dort ausartet. Von dem her kann man klar sagen, der Präsident schreckt nicht davor zurück, in der Art, wie er seine Macht ausweiten will, auch zu provozieren und auszuloten, wie weit er kann gehen. Aber in dem Fall werden viele auch Rechtswissenschaftler sagen, das ist noch im Rahmen gewesen. Also respektive, das kann man noch verfassungsmäßig verteidigen. Man wird genauso viel sagen, hören, dass es nicht zu verteidigen ist. Aber das macht es ja auch, wie soll ich sagen, macht es ja auch so verführerisch für ihn. Also, dass es in einem Graubereich ist.
Sehen Sie das als Test von der US-Demokratie?
Im Moment wird alles zum Test von der US-Demokratie gemacht. Und der Vorfall da sehe ich vor allem auch als Test von der Durchsetzungsfähigkeit von demokratischen Regierungen in den USA. Und sie machen es im Moment gerade nicht gut. Also sie haben noch nichts Rezept gefunden, wie sie mit dem Präsidenten umgehen. Und sie haben auch noch nichts Rezept gefunden, wie sie eine Politik entwickelt, die wieder ihnen eine Mehrheit wird geben. Der richtige Test, der kommt im Juli, weil wir erwarten mehrere Dutzend, ich glaube fast 30 Entscheide vom Supreme Court und Mehrheit ausgelöst durch Politik von Donald Trump. Und erstens, wie die ausfallen werden und wie er darauf reagieren wird und wie er die respektieren wird, das ist dann der echte Testfall. Wir warten eigentlich alle auf den Cliffhanger-Moment, in dem sind wir schon lange. Und mit diesen Supreme Court-Entscheid werden wir es dann wirklich erleben, wie weit er seine Macht tatsächlich will ausdehnen, respektive ob er so weit gehen wird und den Supreme Court offen ignorieren. Eine der grossen Fragen, die dort zum Beispiel auf dem Tisch ist, respektive wo diskutiert worden ist, betrifft auch Migration, es betrifft die Einbürgerung, das Geburtsrecht, dass wer auf amerikanischem Boden geboren ist, automatisch Amerikaner ist. Und wie da der Donald Trump mit einer sehr wahrscheinlichen Niederlage vor dem Supreme Court umgeht, das wird wesentlich mehr sagen über den Zustand der amerikanischen Demokratie als die Entsendung der Nationalgarde.
Sie haben vorhin gesagt, er lotet seine Grenze immer wieder aus. Was ist denn sein langfristiges Ziel hinter dem Akt, eigentlich jedes Mal Grenzen auszutesten?
Also die Ausdehnung der präsidialen Macht. Und er will auch testen, wie gut eigentlich Gegengewicht funktioniert und wie loyal seine Partei tatsächlich ist. Das ist ein Spiel, das sich jetzt noch ein Zeitchen wiederholen wird.
Wann ist denn die rote Linie überschritten? Er kennt die rote Linie wahrscheinlich, wie weit er gehen darf und er testet sie einfach immer ein bisschen mehr aus, oder?
In Donald Trumps Kopf zu schauen, ist immer noch so schwierig wie zur Stunde Null. Aber er hat eigentlich in Interviews selber klar anerkannt, dass wenn er den Supreme Court ignorieren würde, dass das eine andere Dimension hätte. Weil er hat eigentlich klar gesagt in Interviews, er kann den Supreme Court nicht ignorieren. Und das ist eigentlich auch das, was konservative Beobachter sagen, die jetzt nicht auf MAGA-Linie sind. Weil für demokratische, linksliberale Beobachter hat er schon längst alle roten Linien überschritten. Die Nacht wieder. Für die ist eigentlich das schon längstens klar, dass er außerhalb der Verfassungsordnung regiert. Konservative Beobachter sagen, wenn es wirklich zu einem offenen Verfassungsbruch käme, und das wäre für sie vor allem dann gegeben, wenn er den Supreme Court missachtet, dann hätte er die rote Linie überschritten.
Jetzt gibt es generelle Unterschiede so zwischen der ersten Amtszeit von Trump und jetzt der zweiten. Testet er jetzt in der zweiten noch Medien die Grenzen aus oder hat er das schon in der ersten Amtszeit gemacht?
Nein, in der ersten ist er nicht gleich forcefully vorgegangen. Also er hat dort auch Massnahmen versucht durchzusetzen, die gegen die Verfassung sind. Aber er hat dort relativ schnell einmal Retourkutsche erhalten und er hat in vielen Bereichen hat er wollen, den Weg über den Kongress nehmen. Und das mal macht er das nicht. Also das mal will er nicht schon im Anfangsstadium von einer Massnahme im Kongress scheitern, sondern er nimmt eben den Weg über Executive Orders, wo er dann halt einfach vor Gericht wird scheitern, aber wo er eigentlich zuerst schon mal einen sehr stämmigen Pflock kann einschlagen und wo er dann auch das News-Geschehen völlig dominiert mit dem. Und das hat schon eine andere Qualität. Es ist auch eine wesentlich besser vorbereitete Administration, dass überhaupt so ein Vorgehen möglich war.
Nochmal antreten kann er im 2028 nicht, das ist ja schon seine zweite Amtszeit, aber was für ein Land hinterlässt er?
Ich glaube, das ist eines von der grossen Problemen von den ersten Monaten Donald Trump, dass alle eigentlich schon in Zukunft wissen wollen. Weil wir haben jetzt einen, der, wie es jemand mal ausgedrückt hat, Fast and Furious war. Aber in vielen Bereichen wird sich das Tempo drosseln. In vielen Bereichen ist die Agenda schon abgearbeitet. Sodass sich ein bisschen die Frage stellt, wenn denn vieles abgewürgt worden ist, was denn eigentlich noch kommt. Und wir haben gewusst, was die Agenda ist. Und wir sehen jetzt, wie die fröhlich abgearbeitet wird. Aber wir wissen nicht, was nachher noch bleibt. Und das ist ein weit grösseres Fragezeichen als das Resultat von vielen von diesen Gerichtsurteilen, die fertig sind.
Ja, wir schauen gespannt die nächsten Tage, Monate und Jahre auf Amerika. Und danke Ihnen viel mal, Frau Bibiller, für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Ja, danke Ihnen auch, Herr Schmidt, für die Einladung.
Was denken Sie, was für ein Land Trump im 2028 nach seiner zweiten Amtszeit hinterlassen will? Und generell, wie unterscheidet sich Trump seine erste Amtszeit von aktueller? Schreibt es doch in den Kommentaren oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss macht wie immer der Reto Scherrer mit einem Random Fact. Danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Hunde schwitzen nicht über ihren Körper, so wie wir Menschen, sondern nur über ihre Pfoten. Und zum Abkühlen hecheln sie.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.